In Episode 4 konnten wir uns ja schon an einen etwas anderen Akzent gewöhnen. Dem bleiben wir uns heute auch treu. Heute allerdings mit einem holländischen Akzent. Ich denke, in die Geschichtsbücher wird er eingehen als einer der größten Aerodynamik-Pioniere, die die Fahrradindustrie gesehen hat. Schließlich ist er der wirklich Erste, der einen Aero-Rennradrahmen auf den Markt gebracht hat im Jahr 1995. Damals unter dem Label Cervelo ist er inzwischen der Besitzer der Firma 3T und Open Cycle. Ich freue mich unheimlich, den heutigen Gast der Episode 5 begrüßen zu dürfen, Jara Roman.
Darf ich dich recht herzlich willkommen heißen zum Podcast, heute Episode 5. Einen wunderschönen guten Abend, Jara.
Ja, hallo.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sitzt du jetzt gerade in Amsterdam.
Das stimmt.
Genau, ich sitze in Bensheim, das heißt, wir haben schon ein bisschen Distanz zwischen uns. Wir hatten unsere Podcast-Aufnahme hier ursprünglich schon für letzte Woche geplant. Da hat es dann ein bisschen technische Probleme von deiner Seite aus gegeben, also Abwechslung nicht bei mir. Desto mehr freue ich mich, dass wir das heute dann geschafft haben und wir uns jetzt die kommende halbe bis dreiviertel Stunde mal so ein bisschen unterhalten können. Kurz mal zu deiner Person. Du bist 1971 in Nimwegen, wenn ich es richtig ausspreche, geboren worden.
Ja, also auf Deutsch ist das richtig ausgesprochen, ja.
Ja, das ist, glaube ich, wenn ich es, also ich bin ja ursprünglich aus Krefeld.
Ah, okay.
Das ist gar nicht so weit weg. Also das ist auch mal so ein bisschen so auf einer Trainingsroute früher gewesen. Von da an, also wir kennen es unter Nimwegen. Wie sprecht ihr das aus?
Nimwegen, aber
okay.
Close enough.
Ist ein bisschen anders. Gut, wunderbar. Wieder was dazugelernt. Ja, du bist eigentlich so einer der Pioniere der Fahrradwelt, würde ich schon fast sagen. Also du hast 1995 im Rahmen einer Projektarbeit das erste Aero-Bike gebaut, was dann letztendlich im Grunde genommen so der Grundbaustein für die Marke Cervelo war. Sehe ich das richtig?
Naja, Pionier, also so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Es gibt natürlich viele, viele Leute, die bevor schon vieles gemacht haben, aber ja, also 95 meine Diplomarbeit war der Entwurf von einem aerodynamischen Fahrrad, weil ich das so organisiert habe, weil Fahrräder mich immer interessiert haben und dann habe ich so einen Professor gefunden, der gesagt hat, ja, mach mal, und habe ich also das Rad so entworfen und haben es auch gebaut und das. Dann haben Leute gesagt, hey, das ist schön, kann ich das kaufen? Und dann haben wir gedacht, naja, wenn die Leute das kaufen möchten, müssen wir ja ein Fahrradunternehmen starten. Und das ist dann Cervelo geworden.
Das hast du dann zusammen mit deinem Partner Phil White, glaube ich, gemacht, oder?
Genau, er war also, die Diplomarbeit war eigentlich nur mein, aber dann im Sommer wollte ich dann diesen Prototyp bauen und hat er gesagt, ach, hab eigentlich auch nichts zu tun diesen Sommer, haben wir das also zusammengebaut und dann, ja, also wir haben uns so eigenes Geld reingesenkt, da haben wir gesagt, naja, bauen wir noch 20, um das Geld wieder zurück zu verdienen und dann finden wir uns einen richtigen Job. Den richtigen Job ist eigentlich nie gekommen und das ist dann also, ja, also ein Sommer-Spaß-Arbeit ist dann Cervelo geworden.
Gut, aber wenn man das dann so betrachtet, ich meine, ihr wart dann letztendlich die Ersten, die den ersten wirklich serienmäßigen Aero-Straßen-Rennradrahmen entwickelt haben. Also im Grunde genommen ja dann doch Pioniere.
Auf diesen kleine Ecke vom Fahrrad-Geschichte schon, ja. Also es gab schon Rahmen, so wie Hooker und so, die schon aerodynamische Rahmen entworfen haben, aber eigentlich nie wirklich richtig in Produktion genommen haben. Aber dann, ja, wo man wirklich eine Marke hat, die Aerodynamik richtig gemacht hat und dann auch in Serienproduktion, da waren wir schon wahrscheinlich die Ersten, ja.
Ich meine, jetzt sprechen wir ja über das Jahr 1995 ungefähr. Da wird ja sicherlich auch der Zugang zu Technik wahrscheinlich noch ziemlich eingeschränkt gewesen sein. Also ich meine, heutzutage, wenn du Profi-Triathlet oder Profi-Radsportler bist, dann hast du ein ganzes Team um dich herum mit Windkanal, Aerodynamiktests auf der Radrennbahn, Von Swisside gibt es jetzt diesen Aeropod, der sogar bei normalen Straßenfahrten die Aerodynamik messen kann. Wie muss man sich das dann bei euch damals im Jahr 1995 vorstellen? Weil ich meine, das ist ja jetzt ja schon ein paar Jahre her und der Zugang zur Technik wird nicht so gewesen sein wie heute.
Eigentlich, also was man auf dem Rechner machen kann, also das ist, hat sich natürlich sehr viel geändert, aber Windkanäle gibt es ja schon sehr lange. Also man geht oft zum Windkanal, der ja, 1930 oder 1950 und 60 so gebaut worden sind. Also die sind schon oft ziemlich alt. Nicht natürlich für Fahrräder konzipiert, aber für Flugzeuge und so. Und dann 95, also ich kam in diesen Fahrradbranche von der Human Powered Vehicle Seite, also Liegeräder und so. Und Phil war, als Hobby hat er, Car Racing.
Also
und und komischerweise kennen wir eigentlich die gleichen zwei Leute. Und das waren Leute, die waren sowohl beim Car Racing als bei Liegeräder waren die tätig. Und die kannten auch Steve Head von den Laufrädern ziemlich gut. Und Steve Head, der ging schon in Texas A&M auf der Universität zum Windkanal. Und da sind wir dann auch hingegangen. Ich denke, wahrscheinlich 95, 96 zum ersten Mal. Also es war schon ziemlich früh, dass wir ins Windkanal gegangen sind. Waren eigentlich, zu Fehler angefangen. Wir hatten ein bisschen Geld zusammen gesteckt und haben eigentlich all das Geld ausgegeben, um Recherchen zu machen. Ja. Und dann haben wir also sehr viel Spaß gehabt im Windkanal und alles. Und dann war das Geld weg und dachten wir, okay, jetzt müssen wir einen Weg finden, um das Geld wieder zurückzuverdienen. Und ja, also das Windkanal war schon sehr früh da. Natürlich die andere Seite, so wie die Aeroporten und so, das gab es noch nicht. Aber das Windkanal, das wurde schon sehr früh benutzt.
Ja, jetzt hast du ja gerade den Namen Steve Head auch erwähnt, auf den Namen werde ich später nochmal zurückkommen. Weil ich glaube, der hat ein paar Mal so in deinem Lebenslauf auch eine entscheidende Rolle gespielt. Auch ich glaube, im Grunde genommen, wie es dann irgendwann so zum Thema Gravel-Räder ging, oder?
Ja, schon. Ich würde sagen, es ist ein sehr spezieller Mann, der sehr viel bedeutet hat für mich und im Allgemeinen für den Radsport und vielleicht nicht genügend anerkannt wird in unserer Industrie.
Ja, also ich meine, ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Straßenrennsport oder Aerodynamik beschäftigt, kommt um den Namen Steve Head auch im Grunde genommen gar nicht drum herum. Ob es jetzt die Laufräder sind, die er gemacht hat oder einfach generell die ganzen Verfahren und Tests, die er da mitentwickelt hat. Ja, jetzt hast du ja erzählt, dann seid ihr in den Windkanal gegangen, habt dann getestet. Wie ging das dann weiter? Also ich meine, Cervelo ist ja dann auch über die Jahre extrem gewachsen. Dann wurden sicherlich auch mal bei euch die ersten Leute eingestellt, oder?
Ja, also wir sind dann angefangen als zwei Ingenieure. Bekamen die Arbeit zu viel, müssten wir jemanden anstellen. Und dann... Einstellen ist wieder das gegenübergestellt, oder? Müssen wir einen anstellen, das war dann noch ein anderer Ingenieur. Also das ist einfach so ziemlich schnell gewachsen. Also jedes Jahr haben wir mehr oder weniger unseren Verkäufer verdoppelt. Und dann kam auch mal ein Verkäufer dazu. Und das ist dann so langsam. Und dann kam man... zu der Entdeckung, dass man auch finanziell die Sachen ein bisschen zusammenhalten soll und dass nach ein paar Jahren diese Schuhkartons mit aller Seiten Rechnungen und so, dass die zusammengezählt werden müssen und dann, dass der Steuermann auch einige Auskünfte braucht und da haben wir also auf der finanziellen Seite jemanden angestellt und so ist es dann ziemlich schnell gewachsen und wenn man jedes Jahr den Umsatz verdoppelt, dann geht es zuerst langsam, aber dann geht es ziemlich schnell und dann sind wir, ja so gegen so 2002 waren wir dann 6 Millionen Umsatz Und dann, ja, für einen mehr oder weniger Studienwitz war das doch schon.
War das schon sehr, sehr beachtlich. Dann habt ihr ja auch irgendwann in dem Zeitraum angefangen, so ein bisschen im Straßenradsport in Sponsoring oder Materialsponsoring einzusteigen und seid dann Partner vom Team CSC geworden. Wie kam es dazu?
Naja, so 2002 hatten wir uns gedacht, in ein paar Jahren sollen wir vielleicht auch auf der Straße eine Mannschaft sponsern. Wir waren eigentlich mehr erfolgreich im Triathlon als auf der Straße, weil beim Triathlon ist es viel einfacher. Also bei der Sponsoring, man kann einen einzigen Athleten sponsern, also das ist viel billiger als eine komplette Mannschaft.
Ja.
Und auch wenn man die Kunden begegnen möchte, dann man geht einfach zu den Rennen. Also jeder Triathlet fährt Rennen, sonst ist man kein Triathlet, sondern ist man nur ein, der schwimmt, Fahrrad fährt und rennt. Und also wir sind dann in all diese Rennen gefahren und haben dann mit den Leuten geredet und Sachen verkauft. Und also deshalb, und das beim Straßenräder ist das viel schwieriger, weil viele Leute fahren Straßenräder ohne jemals bei einem organisierten Event oder so zu erscheinen. Und dann haben wir gedacht, naja, jetzt oder vielleicht in ein paar Jahren brauchen wir doch auf der Straßenseite auch mehr zu machen. Und dann müssen wir, dann können wir mal besser auf dem höchsten Niveau jemanden sponsern. Das bedeutet dann also in Europa, weil wir da eine kanadische Unternehmen waren. Mhm. Und da haben wir gedacht, naja, wie funktioniert das? Keine Ahnung. Habe ich Shimano angerufen und gesagt, ist da jemanden, der vielleicht auf der Suche ist? Und hat dann gesagt, Gerolsteiner und CSC. Da haben wir gedacht, Gerolsteiner. Ja, ja. Und dann haben wir gedacht, wissen wir, wir tun einfach, als ob wir da interessiert seien. Dann lernen wir, wie das alles funktioniert, was diese Mannschaften da, was die suchen, was das kostet. Und dann letztendlich, dann werden die einen anderen Zulieferanten und dann, aber dann wissen, da haben wir all dieses Wissen und dann ein paar Jahre später, wenn wir dann wirklich das Geld haben, können wir das dann machen und wissen wir, wie es lang geht. Dann habe ich Gerolsteiner angerufen, die haben nie zurückgerufen. Und dann habe ich CC angerufen. Ja, das war ein bisschen später ist das dann alles geändert für Gerolsteiner, aber da war das noch, das dauerte noch ein bisschen. Und der CC, der hat dann Peterson, der war dann General Manager, ein sehr, sehr guter Kerl, habe ich dann zurück angerufen und haben wir geredet und dann bin ich hingegangen, habe ich das Ganze präsentiert und ich dachte immer, ich wusste, die reden mit Luke, mit Pinarello, mit Lightspeed und dann mit uns und dachte, naja, das ist eigentlich super, weil von dieser vier wird es natürlich nie Cervelo. Mhm. Also war für uns ideal, dass wir dann alles lernen konnten. Dann letztendlich sagte Björn Ries, naja, ich habe dann Pinarello gewählt und dann sagten wir, naja, schade, aber das war eigentlich genauso, wie wir das wollten. Aber dann ist ein Monat später, hat Ries gesagt, okay, ich habe Cervelo gewählt. Und dann musste ich zu viel hingehen und sagen, okay, jetzt es ist ein bisschen schief gegangen. wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Und wir verstehen es so gut, dass wir jetzt die Wahl haben, um entweder wir unterschreiben jetzt diesen Vertrag mit Ries oder wir sagen, es war nur ein Scherz, aber dann wird es wahrscheinlich für die nächsten 20 Jahre unmöglich, um noch ein Team zu finden, weil ja, es ist nur eine kleine Welt und wenn die da rausfinden, dass wir da nur als Scherz da so diese Vertragsverhandlungen hatten, dann das ist nicht gut für unseren Image. Und dann haben wir gesagt, naja, was haben wir zu verlieren? Außer alles. Und da haben wir gesagt, wir sind eigentlich nicht fertig dafür, aber machen wir jetzt einfach und sehen wir, wie das alles gehen wird. Und das haben wir unterschrieben und wir hatten recht, wir waren nicht fertig, wir waren nicht bereit, um das wirklich zu machen. Und 2003, das erste Jahr, war schrecklich. Also alles, was schief gehen könnte, ging schief und es war schrecklich.
Aber ich glaube, ihr habt in dem Jahr auch schon eine Tour de France-Etappe gewonnen, oder?
Ja, und das Blöde war, dass von außen aus sah das alles super aus. Also jeder war super begeistert, unsere Freude, die Leute in der Unternehmen, aber hinter der Kulisse wissen nur Phil und ich, was da alles schief ging.
Okay,
so wie das und also ist. Wir waren da so wirklich so down, so depressiv fast, aber jeder rund uns herum war super begeistert. Das war wirklich schwierig, um da mitzudienen. Und dann, also die Classics und so bis Mai war eigentlich alles, ja, alles ging schief. Und dann hat der Ries gesagt, komm mal vorbei. Und dann dachte ich, okay, da sagt er uns, das ist jetzt Schluss mit diesem Vertrag. Weil es war nicht nur Zerfehl. Also Zerfehl, wir hatten natürlich keine Erfahrung auf diesem Niveau, aber dann waren wir auch mit Zip. Das war auch das erste Mal, Speedplay, hat noch nie etwas gemacht. Easton.
Ja.
Da war es nicht nur die erste Sponsoring, die hatten nicht nur mal Produkte für die Straßen, wenn die diesen Vertrag unterschrieben haben. Also da kam Dezember und sagen, okay, jetzt, das ist, was wir brauchen, diese Lenker, und sagen, ja, wir haben nichts. Naja, da muss man mal gehen und Deda oder 3T kaufen und dann neue Logos drauf und dann, das war, und wir waren noch immer, und Schramm, das war auch das erste Mal Schramm, Kassetten und Ketten, okay. Der hat auch noch nie etwas auf der Straße gemacht. Also, es war einfach fünf Clowns im Zirkus und keiner hat gewusst, was man machen sollte. und dann sind wir zum Ries hingegangen und dann, und völlig in der Erwartung, dass er sagen würde, jetzt ist Schluss, ich wechsle auf X, Y, Z, wie auch immer. Und hatte gesagt, naja, es waren schwierige Monate, aber das wusste ich vom Anfang. Ich wusste vom Anfang, dass alles schief gehen würde, weil ihr alle keine Erfahrung habt. Aber das ist wirklich, es war mein Traum, um es so zu machen mit kleinen Firmen, die wirklich nur fokussiert sind auf Performance und nicht all diese andere Unsinn. Und das kriegen wir schon hin und es geht schon besser und kein Problem. Und viel Spaß. Und dann von da, nachdem war es eigentlich war es besser. Und dann im Tour de France haben wir, glaube ich, 3 Etappen schon gewonnen. Mit, ja, was ist das? 2003, ja, 3 Etappen. Sastre, Peel und
Tyler Hamilton hat eine gewonnen.
Wer?
Tyler Hamilton.
Ja, und Jakob Peel.
Genau.
Und
genau.
Sastre, den 10., 13. und 16. Oh, Etappe. Ja. Und dann fährt er im Gesamtklassement und so. Und dann noch Sastre auch, nehme ich mal an, Top 10.
Ja,
das war schon
Wahnsinn.
Ja, das war schon ziemlich gut. Und das Blöde war, als wir da unterschrieben haben bei CC, war der nur der 14. Mannschaft der Welt. Also das war nicht doch nicht der Nummer 1.
Ich war ja
dann würde ich heute sagen, dass es wegen die Fahrräder jetzt Nummer 1 geworden ist, aber jeder sagt, ja, natürlich, wenn man bei CLC unterschreibt, natürlich wird man dann populär, aber wenn wir da unterschrieben haben, waren die eigentlich nur mittelmäßig.
Ja. Wurde dann ja letztendlich zu einem der besten Teams der Welt, also ich glaube, der Höhepunkt war dann der Toursieg von Carlos Sastre 2008, den ich damals selber auch sehr, sehr entgegengefiebert habe, zumal ich eigentlich einen anderen Fahrer aus diesem Team damals auf der Rechnung hatte. Dann habt ihr noch super viele Klassiker gewonnen, einen Weltmeistertitel, ein Giro mit Ivan Basso. Aber dann seid ihr tatsächlich ausgestiegen und habt euer eigenes Ding mit dem Cervélo Testteam gegründet. Warum habt ihr das dann gemacht? Also,
naja, eigentlich wegen den Namen, die man schon erwähnt hat. Also Hamilton, Basso. Mhm. Da wird man natürlich nicht ganz froh.
Jetzt ganz kurz, da müssen wir jetzt ganz kurz an der Stelle mal erwähnen für die Zuhörer, die es nicht wissen. Die Namen Hamilton, Basso und Co., das sind Leute, die in irgendwelcher Art und Weise doch positiv im Sinne von Doping aufgefallen sind. Und das war halt auch immer so ein bisschen so, dass die dunkle Wolke, die ja auch über dem Team.
Das war natürlich auch, und dann sagen Leute, ja, natürlich mit Ries als Inhaber und so. Aber Interessant war das erste Mal, dass ich mit Ries gesprochen habe. Da hat er noch nie zugegeben, dass er sein gelbes Trikot mit Doping gewonnen hat. Mhm. Aber das wusste natürlich doch schon jeder. Ja. Und dann hat er so gesagt, ja, naja, ich das Team ist eigentlich jetzt um ein bisschen so wieder gut machen, sagen wir mal. Ja. Und dann hat er auch, wenn wir unterschrieben hatten, hat er noch Jalabert im Team und Michael Rasmussen. Und dann Jalabert ist den nächsten Tag, hat er aufgehört. Und Rasmussen ist dann, obwohl er unter Vertrag stand, ist zu Rabobank gegangen. Dadurch, ich wusste, dass er ziemlich talentvoll war, sonst wusste ich nicht. Und da habe ich Chris gefragt, ja, wir unterschreiben und dann verlierst du dein größtes Talent. Bändchen, ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber der Rasmus und der macht Sachen, damit wollen wir nicht, damit können wir nichts. Also wir wollen nicht zusammenarbeiten mit jemand so wie er. Und das habe ich dann gedacht, na, das ist eigentlich sehr
positiv.
Sehr positiv, auf der anderen Meinung von
des Wortes. Das andere positiv.
Naja, aber wie wir jetzt wissen, war es doch alles nicht so schön in diesen Jahren. Und es war eigentlich zwei Seiten. Also zuerst war das, bei Basso war natürlich positiv und hat CSC gesagt, na, wir machen jetzt das biologische Passport, kommt eigentlich von CSC hinaus. Und dann in 2008 waren wir noch ein bisschen in Unterhandlung mit der Mannschaft, um weiterzugeben, aber Specialist ist dann reingekommen und hat ein blödes Vertrag vorgestellt an der Mannschaft. Und das haben wir gesagt, ja, so etwas, auch wenn wir das Geld hatten, würden wir das nicht ausgeben. Also das, aber für Specialist war es natürlich wäre das ein Doppelsieg, wenn die bekommen eine sehr gute Mannschaft und die sorgen dafür, dass wir keine Mannschaft mehr haben.
Ja.
Also das war Special schon etwas Geld wert. Und dann auf den gleichen Moment war es auch, okay, also die haben dann jeden 6 Monate haben die so ein Dokument veröffentlicht mit allen Tests und so. Und das neue Dokument kam nie. Und sagen, wo ist das neue Dokument? Nee, ist noch nicht fertig. Und dann haben wir gesagt, okay, wo ist es jetzt? Weil das riecht jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich sage, ja, wir warten noch auf neue Studien, um anzuzeigen, dass das biologische Passport eigentlich für sehr junge Fahrer nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, ja, also ihr habt jetzt ein Passport und jetzt benutzt ihr es nicht, weil also es gibt da Werte dran, die euch nicht so gut passen und jetzt seid ihr auf der Suche nach Beweis, dass das, um das irgend so wieder recht zu kriegen. Und da habe ich gesagt, okay, das so wird es nie was mit dem Radsport. Wir müssen etwas anderes. Und da haben wir gedacht, okay, wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Wir gehen zu einer anderen Mannschaft. Wir haben gar keine Mannschaft oder wir starten unsere eigene Mannschaft. Und wir hatten da ein paar Möglichkeiten, um da zu anderen Mannschaften zu gehen, auch sehr guten, für eigentlich sehr wenig Geld, weil Zerfehler war wirklich da, das wollte jede Mannschaft wollte das haben.
Das war damals das Nonplusultra, ja.
Ja, aber da haben wir gesagt, na, eigentlich ist das doch wieder das Gleiche, ob wir jetzt eine Mannschaft vom Ries haben oder eine andere, eigentlich sind fast all diese Mannschaften gleich in der Art, auf den die arbeiten.
Ja.
Und da war es eigentlich, meine für diese drei Möglichkeiten hat Phil hat gesagt, no, entweder eine andere Mannschaft oder unsere eigene. Und ich habe gesagt, entweder keine Mannschaft oder unsere eigene. Und naja, die Überlappung da war unsere eigene. Und dann haben wir uns also entschieden, um unsere eigene Mannschaft zu starten. Und eigentlich war das gemeint, um das ziemlich klein zu machen. Aber als ich dann Carlos Sastre gesagt habe, okay, wir hören auf bei CSC, wir machen jetzt eine eigene kleine Mannschaft, hat er gesagt, okay, ich mache mit. Hm. Das war dann eigentlich nicht.
Er war damals immerhin der amtierende Tour de France-Sieger.
Ja, war nicht was. Also ich hatte eben schon ein gutes Verhältnis mit Carlos Sastre, aber die Idee war nicht, dass er mitmachen würde.
Ja, super interessant auf jeden Fall. Also ich meine, wie gesagt, das war ja im Grunde genommen ein riesengroßes, erfolgreiches Projekt. Aber dann so im Nachgang und viele Jahre jetzt, die jetzt dazwischen liegen, auch mal so deine Meinung dazu zu hören, sprich, dass ihr auch wirklich sehr erpicht drauf wart, dass da schon mit rechten Dingen zugeht, ist ja eine Sache, die ich persönlich sehr wichtig finde. Also es gibt ja viele Leute, die verschließen die Augen vor der Problematik im Sport. Und da ist jetzt nicht nur der Radsport gemeint, sondern generell der Sport. Aber ihr scheint dann da ja tatsächlich wirklich sehr viel Wert drauf gelegt zu haben, was ich an der Stelle wirklich mal hervorheben möchte. Also.
Ja, und dann noch immer weiß man nicht, ob alles jetzt 100% recht geht. Ne? Also man versucht, was man kann, aber es ist immer noch schwierig. Und es ist auch, also wenn man ein Unternehmen hat und man braucht 25 Arbeiter und von diesen 25 sind 24 Superstars und der 25 funktioniert es nicht und muss man entlassen, dann wird man ja CEO of the Year. Ja, das ist ja ein super Erfolg. Aber wenn das eine Rennradmannschaft ist, dann ist das ein positiver Fall, ist dein ganzes Projekt ist Schluss.
Ja.
Also es ist so schwierig, um das wirklich richtig zu machen, um das muss hundertprozentig richtig sein. Und naja, das haben wir versucht, aber eigentlich war es so wie beim Anfang bei CEC, dass jeder hat einen super Zeit da mit dem Zufälle-Test-Team, außer Phil und ich. Also es war wieder so das Gleiche. Jeder war super positiv und natürlich, die Mannschaft war auch sehr erfolgreich. Aber unsere Idee war eigentlich nie, dass es ein Zufälle-Test-Team sein würde, nur dass wir einen Inhaber von einer Mannschaft sein würden. Und dann haben wir also gedacht, naja, dann finden wir uns einen Sponsor. Und wir brauchten nicht einen sehr großen Sponsor, weil das Team war eigentlich doch richtig, richtig billig. Aber diesen Sponsor haben wir natürlich nicht gefunden, als dann in 2008, drei Wochen nach unserem Start von der Mannschaft, Lehman Brothers ist dann kollabiert und dann ist ja den großen Crash hat angefangen und dann gab es einfach keine Sponsor mehr, die man finden könnte. Und dann ist es sehr schwer geworden, um das alles finanziell zusammenzuhalten.
Gut, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, du hast 1995 oder habt ihr damit angefangen, seid dann bei CSC eingestiegen, habt da eins mit der erfolgreichsten Radsportteams der letzten Jahre ausgestattet. Hab da mit dem Cervelo-Testteam auf eigene Faust weitergemacht und war nicht minder erfolgreich. Und zumal ich jetzt mal behaupten will, dass das Cervelo-Testteam, glaube ich, bis heute noch viele Standards auch gesetzt hat, was Entwicklung in so einem Profiteam angeht. Also man hört das ja immer wieder, dass sich so aus der Zeit sehr, sehr viel abgeguckt wurde. Und auch medial war das ja damals eine wirklich coole Sache. Also ich erinnere mich noch immer an die Filme, die da gemacht worden sind.
Beyond the Peloton,
ja. Genau, das war super interessant, immer auch zu gucken. Und wie gesagt, erfolgreich war es dann ja auch noch. Also ihr habt mit Thor Hüshoff einen richtig guten Athleten gehabt. Ihr hattet Carlos Sastre, ihr hattet einen Heinrich Hausler. Da waren ja auch super viele Leute, die das ganze Wissen, was ihr da in diesem Team hattet, letztendlich in das komplette Profi-Peloton von heute übertragen haben. Also das hat sich dann ja so verteilt.
Ja, das war auch unser Ziel natürlich, okay, es musste sauber sein, aber es musste auch interessanter sein als der Durchschnittsmannschaft. Ne? Also es gab so wenig Bewegung, es war so schwierig, eigentlich erfolgreicher CSC war, desto schwieriger war es, um etwas mit dieser Mannschaft zu machen. Ne? Und ja. Sagen, okay, wir brauchen einen Tag, um das mal zu testen oder mal ein paar Videos zu machen und so. Ja, das bekam eigentlich immer schwieriger. Und wir wollten immer Sachen zuerst machen. Also wenn wir eine Idee hatten, auch wenn es eine blöde Idee war, wenn man der Erste ist, um es zu versuchen, bekommt man doch ein bisschen Publicität davon. Also wir waren der Erste, der Blogs aus der Tour de France machten. Und dann waren wir der Erste, der auch mit Video 2005 war, und das hat Phil dann selber gemacht, er ist also 3 Wochen mit der Mannschaft zusammen gewesen, hat dann immer diesen Videos gemacht, er war beim Tourdirektor im Auto, um diesen Videos zu machen und so, und wir waren auch der Erste in den USA, um während der Fernsehübertragung von der Tour de France, ja. Anzeigen zu haben. Und es war auch, also die Idee war einfach, okay, dann reden die Leute von ihr. Nicht, weil die Anzeigen so super waren, aber die Leute gehen dann, Cervelo, dieses kleine Unternehmen hat Anzeigen auf dem Fernseher, oder das bedenkt man nicht, dass das möglich ist. Und dann natürlich, 3 Jahre später hat jeder das. Und auch da war die Idee, also beim Cervelo Testteam, nur weil wir etwas Neues anfangen und dass es jetzt wieder einen Hersteller gibt, der hier im höchsten Niveau einsteigt, so wie Bianchi ja 40 Jahre zuvor. Das ist schon etwas wert. Und die schönsten Monate waren eigentlich die Monate, bevor da überhaupt gefahren ist. Also die letzten Monate von 2008, als wir noch nichts bezahlen brauchten, weil das Team hat noch nicht angefangen, aber die Publizität war schon da. Das war eigentlich das Schönste. Aber natürlich dann auch, als die Wettkämpfe angefangen haben und aber ich muss sagen, vielleicht eine kleine Anekdote. Also das Schönste für mich war, also 2008 haben wir das, also hatten die Annonce, dass wir da unsere eigene Mannschaft machen würden, aber wir hatten noch nichts, wir konnten nicht reden von den die Rennfahrer oder was auch immer. Mhm. Und da haben wir da in Las Vegas beim Interbike eine Party gemacht, sagen, okay, Mannschaft, Launch Party. Und die Launch Party war eigentlich, dass wir die Leute gesagt haben, wie die anderen Sponsoren waren, also ZIP und Speedplay, eigentlich die gleiche wie bei CC. Und jeder hatte eine super Zeit bei diesem Launch Party. Und dann letztendlich waren alle Händler und so waren wieder weg. Und der letzte Händler war auch ein sehr guter Freund von mir, hat gekommen und gesagt, das war wirklich ein super Party. Die Leute waren so begeistert, aber es gab nichts hier. Es war nichts. Aber es ist unmöglich. Also die Leute waren so begeistert, dass niemanden hier war. Kein Rennfahrer, niemanden. Es war nur andere Sponsoren. Das ist Blödsinn. Aber die Leute waren so begeistert. Das war schon schön. Aber die Rennen waren natürlich auch schön. Milan San Remo mit zweiten und dritten, mit Hausler und Torgeschoss. So ein hauchdünn verloren von Cavendish und so. Ja, da gab es schon schöne Zeiten auch.
Ja, definitiv. Also erinnere ich mich auch gern dran zurück. Aber womit wir dann auch wieder beim Thema vom Anfang unserer Aufnahme wären, wo ich zu dir gesagt habe,
du bist in Wir haben ein Auto. Thema.
Bitte?
Wir haben ein Thema.
Zum Thema Pionier.
Oh, meine, okay.
Du hast jetzt ja schon ein paar Mal erzählt, dass ihr mit dem, was ihr gemacht habt, das ist in meinen Augen halt schon ein Pioniergeist. Also da hatte ich schon nicht so ganz Unrecht, dass ich gesagt habe, du bist der Pionier der Radsport oder einer der Pioniere der Radsportwelt. Aber gut, jetzt ist das Cervelo Testteam dann ja auch irgendwann dem Ende entgegengegangen. Gründe hast du ja auch gerade schon teilweise genannt. Dann ging das auch verhältnismäßig schnell, aber du hast dann irgendwann die Firma Cervelo oder habt ihr die Firma Cervelo verkauft? Wie kam es dazu und warum? Weil ich meine, erfolgreich wart ihr ja.
Ja, also die 2 Jahre 2009, 2010, wo also, das Team kostete natürlich zu viel, als wir nicht diesen Co-Sponsor hatten, den wir uns gewünscht haben. Und es war alles war schwierig, also Verkäufe und alles waren schwierig, so 2009, 2010, weil es ja die Krise war. Und da müssen wir sagen, also wir haben eigentlich unsere Verkäufe sind eigentlich stabil geblieben und vielleicht ohne Mannschaft waren die runtergegangen. Also man wird das nie wissen natürlich, wie sich das Ganze anders abgelaufen hätte, aber es war wirklich, wirklich schwer. Also die Mannschaft hat so viel Zeit von Phil und von mir genommen, die wir nicht in Cervelo selber stecken könnten. Und also der Druck war enorm, so den finanziellen Druck und den Druck, um also bei der Mannschaft alles sauber zu halten, der Druck, um wieder neue Projekte zu starten und neue Produkte zu entwickeln bei Cervelo. Und das war einfach zu viel, ich glaube, für Phil und für mich. Und das hat dann auch unsere Zusammenarbeit unter Druck gestellt. Und dann haben wir 2011, habe ich gesagt, vielleicht ist es besser, wenn es nur einen CEO gibt und kein zwei. Und da habe ich bin ich zurückgetreten. Und dann, es war einfach sehr, sehr schwierig bei zu wählen. Dann haben wir gesagt, vielleicht ist es besser, wenn wir es verkaufen. Und dann haben wir mal rund geschaut. Und natürlich, es gab Leute, die ein paar große Unternehmen, die schon ein paar Marken hatten, aber noch nicht so den absoluten Top-Marke. Mhm. Und da war Cervelo schon interessant für die Leute und einer davon hat es dann gekauft.
Gut, dann verkauft man seine eigene Marke, die man letztendlich über Jahre lang groß gemacht hat. Was stand dann am Ruhestand? Ja, wohl kaum, wenn man deinen Lebenslauf bis dahin mal so ein bisschen liest. Du bist dann recht schnell nicht zu Open gekommen, sondern ihr habt dann letztendlich eine neue Fahrradmarke gegründet. Also ihr seid in dem Fall du und der Andi Kessler aus der Schweiz, wenn ich das richtig weiß, oder?
Mhm. Ja, also im Mai 2011 bin ich eigentlich zurückgetreten und dann habe ich gedacht, dann machen wir es mal ruhig. Ich habe einen Tag ruhig gemacht und habe gedacht, das Problem ist jetzt, dass ich eigentlich auch kein Einkommen mehr habe. Ja. Und also habe ich wirklich einen Tag Ruhetag und dann habe ich ein Ticket gekauft und bin nach China geflogen, um mal mit Supply und so zu reden. Und bin ich eigentlich recht schnell mit Open, fast sofort mit Open angefangen. Andi hatte auch zu Fehler verlassen und da haben wir mal geredet und habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt etwas ein Anti-Zerfehler bauen, nicht weil es gegen Zerfehler ist, aber alles, was ich bei Zerfehler nicht mochte, dass es zu groß geworden war und dass ich eigentlich 90% der Zeit mich damit beschäftigt habe, dass ich andere Leute managen soll und nicht meine eigenen Sachen machen kann und das wollte ich alles nicht mehr. Und da hat Andy gesagt, das hört sich gut an, wollen wir das zusammen machen? Und ich habe schon gelernt, dass ich lieber mit einer zusammenarbeite, als dass ich alles alleine mache. Und also Andys Stärke sind genau meine Schwäche. Und das hat eigentlich.
Er ist so ein bisschen der Vertriebs-Verkaufsmensch, oder?
Genau, er organisiert alles. Er arbeitet hart und ich bedenke nur ein paar neue Modelle und organisiere das dann.
Perfekte Kombi.
Genau, ja. Und dann haben wir angefangen mit einem Hardtail Mountainbike.
Mountainbike damals noch, ja.
Ja. Und dann natürlich letztendlich, wo das Ganze explodiert ist, war dann mit dem Gravel, Performance Gravel Racer. Aber das Ziel war immer, wie wir sagen, working hard to stay small. Also wir wollten das klein halten und mal sehen, wie wir das Unternehmen bauen können, ohne dass wir Leuten anstellen müssen.
Das jetzt war eigentlich die Theorie. Jetzt hast du mir so ein bisschen mein Zitat weggenommen. Work hard to stay small. Das ist ein Satz, der bei mir irgendwie ziemlich tief fest festsitzt. Also ich habe den gelesen damals vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren bei euch auf der Webseite bei Open und muss sagen, dass der mich total begeistert hat, weil ich die Philosophie dahinter. Was genau bedeutet das denn jetzt wirklich dann in Zahlen? Das heißt, kannst du sagen, wie groß Cervelo war, als du gegangen bist und wie groß Open jetzt ist? Also anhand von Mitarbeitern zum Beispiel.
Naja, bei Cervelo hatten wir dann 70, 80 Leuten in der Firma und dann ungefähr die gleiche Zahl bei der Mannschaft, weil wir hatten natürlich die Männer- und Frauenmannschaft. Mhm. Auch etwas, wo wir wirklich, also wenn man dann Pionieren sagt, dann ist das, glaube ich, etwas, wo ich dann mit am stolzesten drauf bin, dass wir wirklich einen soliden, seriösen Frauenmannschaft hatten, der auf genau die gleiche Ebene fuhr als die Männer. Also ja, also zusammen sagen wir 150 Leuten.
Das ist jetzt aber auf das Team bezogen, oder?
Also 70, 80 bei der Unternehmen und dann die gleiche Zahl 70, 80 bei, okay. bei der Mannschaft. Also das zusammen dann 150. Ja, es war schon genug so. Wenn es mehr gewesen wäre, wäre ich schon früher ausgeschaltet.
Okay.
Bei Open ist es Andy und ich und dann haben wir noch einen Halbtagsperson. Halbtagsstelle. Also ich bin eigentlich selber auch halbtags, also zwei halbtags und einen Fulltime. Und dann haben wir natürlich also.
Ihr sitzt ja Open sitzt ja auch nicht in Amsterdam, ne?
Nee, also das ist das Blöde. Wir sind mit zwei Leuten angefangen und haben auch zwei Büros. Ist vielleicht nicht super effizient, aber eigentlich doch schon. Und natürlich, wir haben dann andere Leute, die Sachen machen, die dann nicht bei uns im Dienst sind, sondern extern. Also die Buchhaltung machen wir ja nicht selber. Und wir haben dann einen Fotografen, mit dem wir immer zusammenarbeiten. Der Marc Gasch und also wir haben schon andere Leute natürlich, nicht, dass wir alles machen, dann würde es auch ziemlich blöd sein, weil wir ja, die Skills nicht haben und auch das nicht so mögen. Aber ja, der Kern der Unternehmen ist dann ein Fulltime und zwei Halbtagsstellen.
Interessant auf jeden Fall. Also ich meine, dafür, dass es ja mittlerweile einen Bekanntheitsgrad mit Open angenommen hat, ich weiß noch, wie ich damals auf die Marke aufmerksam geworden bin, das war auch rein zufällig. Und das erste Open, was ich gesehen habe, war das Up in Orange. Das war so ein bisschen Liebe, auch auf den ersten Blick, würde ich schon fast sagen. Und ich wusste damals noch gar nicht, dass das von dir letztendlich ist. Und es ist ja ein wirklich super cooles Rad, auch das Mountainbike, was ihr habt. Und jetzt das White ist, glaube ich, das aktuelle dann auch wieder, ne? Was ihr jetzt rausgebracht
habt. Ja, Biden ist meint, ja.
Genau. Dann würde man ja niemals auf die Idee kommen, dass da nur letztendlich anderthalb, zwei Mitarbeiter arbeiten.
Aber gut, naja, es ist natürlich jetzt, okay, jetzt sind es ein paar mehr, aber das Schöne ist natürlich auch, dass das, sagen wir das Up oder so, man braucht doch nicht jedes Jahr ein neues Up, das ist totaler Blödsinn. Also man kann nicht jedes Jahr etwas verbessern. Und das Up ist auch nach ein paar Jahren noch immer sehr, sehr konkurrenzfähig im Vergleich zu anderen Rädern, weil es einfach, also wir bauen nur die Räder, die wir selber fahren möchten. Und das bedeutet nicht nur, dass wir dann etwas haben zu fahren, aber das bedeutet auch, dass wir wirklich diese Räder verstehen, weil wir bauen das für uns selber. Es ist nicht so wie ein 25-jährigen Produktmanager irgendwo, der jetzt sagt man den Damen oder Kerl, okay, jetzt brauchen wir ein neues Triathlonrad und der hat noch nie Triathlon gefahren oder ein halbes Jahr später muss er den neuen Mountainbike machen. Nein, wir bauen nur, was wir selber fahren möchten. Und das bedeutet auch, dass wir, ja, wenn wir ein neues Gravel-Rahmen bauen, wissen wir genau, was da nötig ist. Ja. Und wenn man es dann hat, braucht man nicht dann das nächste Jahr neues. Also von den R&D her bleibt das noch im Rahmen. Und dann also für die Menge natürlich, ob wir jetzt 100 oder 1000 Rahmen verkaufen von einem Modell oder 10.000, ist der Unterschied ist eigentlich nicht so groß, wenn wir dafür sorgen, dass wir die an die gleichen Händler verkaufen. Also wenn wir nicht die zehnfache Anzahl von Händlern haben, nur die gleichen Händler verkaufen das Zehnfache, dann ist es eigentlich nicht viel mehr Arbeit. Wo wir jetzt am Grenzen unserer Möglichkeiten kommen, ist, dass natürlich, wenn das so wächst, dass die Anzahl von Kunden wächst und auch die Kundenfragen wachsen. Und jetzt wird es nahezu unmöglich, um diese Kundenfragen zu beantworten. Und viele Leute sagen auch, also die fragen etwas und Andy und ich und dann schreiben wir zurück und sagen, ist das wirklich du, Gerhard? Das kann nicht sein, dass du das selber zurückschreibst. Also gibt es da jemanden bei Open, der da schreit und dann mit deinem Namen uns schreibt? Aber ja, nein, also wenn die Leute die Fragen stellen, dann antworten wir die. Oder auch manchmal auch nicht, wenn wir da total überfragt sind.
Das Schön. Ist mir tatsächlich auch schon also, von Freunden mal gesagt worden, dass man tatsächlich von euch höchstpersönlich dann Antworten bekommt. Also ich meine,
weil sonst gibt es niemanden. Also,
Wahnsinn. Also
das ist die einzige Möglichkeit. Also wir können entweder delete machen oder wir müssen die antworten. Es gibt keinen der das machen kann. Naja, Wahnsinn. Okay.
Also das ist, ich kenne kein anderes Beispiel in der Bike-Branche oder generell in dem Gebiet. Jetzt reden wir nicht von kleinen Startups, wo drei Leute sitzen in dem Sinne, sondern ich meine, die Firma Open ist jetzt ja schon weltweit bekannt und da antworten dann tatsächlich die Gründer. Also das ist schon verrückt. Das ist ja so, als wenn ich zu Apple irgendwie eine E-Mail schreiben würde und Steve Jobs antwortet mir höchstpersönlich. Also das ist
ja, wenn du das heute bekommst, das wäre ja super sicher. Das ist
ja gut, das ist noch ein anderes Thema, aber ja.
Aber das ist auch, also da lernen wir auch davon. Ne? Also es ist nicht nur, dass wir selber die Räder fahren, aber wir reden auch jeden Tag mit anderen Leuten, die diese Räder fahren. Also da lernen wir auch sehr viel davon. Und das ist auch nicht, also sagen wir mal bei Specialized oder Track oder auch Cervelo, also der Person, der jetzt diesen neuen Rahmen entworfen muss, ist nicht der gleiche, der auch mit den Kunden redet. Also ja. Diesen Feedback kommt da nie an. Das ist also unser zweites Vorteil, ist, dass wir wirklich so nah an der Markt dran sind, weil wir diese Fragen beantworten. Und wenn man da 10-mal die gleiche Frage bekommt, denkt man, hey, müssen wir mal reingucken, ob wir das auch so machen. Müssen wir
drüber nachdenken. Ja. Machen wir nochmal einen weiteren Zeitsprung. Du hast ja nicht nur Open, was du machst, sondern jetzt kommt noch eine weitere Marke mit 3T. Auch im Gravel-Segment unterwegs, allerdings auf einer ganz anderen Schiene, würde ich jetzt mal behaupten. Also 3T ist mehr Richtung Aero getrimmt. Also da sieht man schon noch ein bisschen mehr so diese, ich sage jetzt mal ganz salopp, Cervelo-DNA in den Rädern, die ihr dort macht. Wie kam das jetzt dazu, dass du sagst, work hard to stay small bei Open und gleichzeitig fängst du 2005 bei 3T an?
Ja, das war ein Fehler, oder? Beides haben natürlich etwas von Cervelo. Also Cervelo hat ja auch immer den S-Series und den R-Series. Genau. Und der R ist natürlich ein bisschen mehr Open und den S ein bisschen mehr 3T vielleicht. Aber ich habe 3T war eigentlich immer eine super Marke für mich. Also 3T, Pigaretti, es gibt ja Bianchi, es gibt ja ein paar Marken, die sind da wirklich speziell. Und wenn dann die Frage kam, ob ich da etwas machen würde, dann habe ich blöderweise ja gesagt. Und es war natürlich auch eine interessante Kasus, um zu sagen, okay, das ist natürlich ein 60-jähriger Unternehmen, der schon sehr lange Fahrradteile baut, ja, Lenkervorbauten und so. Aber das geht ja auch zu Ende, wenn jeder Hersteller jetzt, um ein paar Dollar zu sparen, selber irgendwo vorbauten und denken baut. Und da muss die Marke oder Unternehmen 3T muss ja etwas anders machen. Und wenn Trek und Specialized ihre eigenen Lenker bauen, dann kann der 3T auch seine eigenen Rahmen bauen. Und wir haben ja die beste Lenker und Vorbauten schon. Und wenn wir dann sehr schöne Rahmen dazu stellen, haben wir super Räder. Also für mich Räder, die dann technisch und von Optik und alles her besser sein können als also Trek mit einem Bondträger vorbaut oder Specialized mit einem S-Works vorbaut. Also das sind alles auch gute Teile. Darum geht es mir nicht. Aber das ist ja nicht, also Bondträger ist ja nicht Premium. Das ist ja Bondträger ist ja, also wenn man die Übersetzung von Bondträger ist, Trek wollte ein paar Dollar sparen. und da haben wir gedacht, okay, das ist ein schönes Projekt, wenn wir, und das Schöne an 3T ist natürlich, dass es, obwohl es eine historische Marke ist, ist es eigentlich auch eine sehr moderne Marke. Also absolut. Es ist nicht eine Marke, die ja dafür bekannt ist, dass es sehr altmodische Sachen baut. 3T war immer vorne mit der Innovation und alles. Und es ist eigentlich war es nur eine Sache von, okay, was, was bedeutet das jetzt in der 21. Jahrhundert? Was bedeutet es jetzt, um wieder als Erster etwas zu machen, um zu machen, was die anderen nicht machen wollen oder können? Und dann ist natürlich, ja, okay, ein Gravel Racer mit aerodynamischen Details ist ja etwas, was keiner andere macht, sei denn, weil es blöd ist oder zu crazy oder was auch immer, aber da waren ja Möglichkeiten, um etwas zu machen, was keiner macht.
Ja, also ich selber fahre ja auch ein Rad von euch. Seit mittlerweile 1,5 Jahren habe ich es jetzt und ich muss sagen, ich werde sogar heute noch von Leuten darauf angesprochen, was es für ein wunderschönes Fahrrad ist. Der Riesenvorteil ist ja einfach, dass man letztendlich gleichzeitig, also ich muss dazu sagen, ich fahre das Exploro, dass man gleichzeitig ein Rennrad, aber auch ein Gravelbike hat. Also ich habe dann letztes Jahr den absoluten Härtetest mal gedacht, wo ich mir vorher nicht vorstellen konnte, dass dieses Fahrrad das überleben würde bei der Turin-Nizza-Rallye. Von Turin nach Nizza, 600 Kilometer, 21.000 Höhenmeter über wirklich nur Altimilitärpfade. Und das im Grunde genommen mit einem Rennrad, also mit Mountainbike-Bereifung damals. Das ist ja, ja auch wieder im Grunde genommen der Zeit voraus, weil die Leute brauchen jetzt ja keine Zweiräder mehr, sondern es reicht ja eigentlich ein Fahrrad mit zwei Laufradsätzen.
Ja, oder es hängt natürlich davon ab, wo man lebt, oder sogar mit einem Laufradsatz. Ne? Ich denke, genau. Das ist natürlich auch das andere. Das eine ist, dass man den Rad für diese zwei Arten von Fahren benutzen kann. Aber das andere ist, dass man auch, wenn man den richtigen Reifen wählt, dass man auf einen Pfad diese zwei Sachen mixen kann. Ne? Dass man, also die meisten Leute wohnen dort, wo es Asphalt gibt.
Genau.
In der Stadt. Und der erste 10 Kilometer sind ja auf dem Asphalt und sagen wir auf einem Mountainbike sind die scheußlich. Ne? Also keiner will 10 Kilometer auf einen Asphaltweg fahren mit einem Mountainbike. Aber mit einem Gravelbike, auch mit großen Reifen, geht das schnell und geht das locker und geht das mit Spaß. Und dann kommt man ins Gelände und das meiste Gelände, was ja im Bereich liegt, wo die meisten Leute wohnen, die kann man ja fahren mit einem Explorer oder einem Open Up oder was auch immer. Na, die wirklich schwierigen Strecken, wo die Mountainbike-Zeitschriften ihre Fotos nehmen, die sind ja oft nicht also unweit von Köln oder Berlin. Ja, die sind ja oft in Moab und andere Teilen der Welt, wo fast keiner lebt.
Ja, vor allen Dingen, was ich halt immer wieder feststellen muss, dass das Rad einfach auch extrem schnell ist. Also ich bin vor 2 Wochen jetzt mal eine etwas längere gefahren mit 430 Kilometern und hatte mir 30 mm Reifen von Schwalbe montiert und das hatte, glaube ich, fast 5000 Höhenmeter und am Ende waren es ein 30,5er Schnitt, also echt super schnell und ja, es ist halt wirklich ein richtiges Aerorad und jetzt habt ihr ja vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen auch schon das neue Modell präsentiert, was ja noch mal mehr Aero ist. Also Aero ist everything letztendlich. Wo siehst du da die Grenzen irgendwann kommen im Bereich der Aerodynamik?
Ich denke, jetzt ist es doch wirklich ein offenes Feld, weil es gibt noch so viele Sachen, die optimiert werden können, wie wir ja bei dem Explorer Race Max gemacht haben. Dass, also um wirklich aerodynamisch zu optimieren, muss man den also die Laufräder sind ja das große Teil, was auch noch bewegt und alles. Und dann haben wir Reifen drauf, die größer sind und mit Knobs, wie heißt das auf Deutsch? Mit Profil. Also mit Profil, das ist natürlich aerodynamisch auch nicht super. Also wenn man die auf eine Art verkleiden kann mit dem Rahmen oder die Luftströme, die da von den Vorderrad abkommt, wenn man die wieder aufnehmen kann. Das sind da alles Tricks, die man da wirklich machen kann und also das ist eigentlich jetzt noch beim Anfang und das Problem war ja immer, dass die
Reifenfreiheit.
Reifen so viel verschiedene Größen haben und man weiß nie, wie groß der wirklich ist, weil was auf den Reifen steht, stimmt eigentlich nicht, nie. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich das erste Rad, was wirklich konzipiert ist, nachdem all diese Reifen wirklich gemessen sind. Und das ist schon ein Riesenfortschritt. Aber ich bin mir sicher, dass auch in anderen Arten, dass wir noch Fortschritte machen können. Und also ich weiß das, weil also das Explorer Aero Max ist jetzt fix für die nächsten 5 Jahre. Ich weiß, das ist so lange wird es schon. Kompetitiv sein, aber wir werden auch da neue Sachen introduzieren, die dann kompetitiver sind mit diesen Riesmax. Also wenn wir da reden von also alle Sachen wie heißt es Taschen und ja. Und Wasserflaschen und was auch immer, die wirklich damit gut damit funktionieren und ja, da es gibt noch sehr viele Möglichkeiten, das ist sicher.
Kannst du das in Zahlen als mal auf die ganz physikalische Schiene runtergebrochen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Explorer, was ich hier fahre, gegen euer neues Race Max stellen würde, jetzt selben Laufräder, selbes Reifenprofil, und ich nehme mir jetzt mal ein Rennen wie das Transcontinental, also 4000 Kilometer quer durch Europa. Was vermutest du, was macht das am Ende aus in der Zeit? Oder kannst du das überhaupt sagen?
Das könnte man normalerweise sagen. Also man muss sich vorstellen, wenn wir also einen neuen Rahmen konzipiert, dann haben wir also das bestehende Rahmen und dann haben wir uns ein paar Änderungen, die wir uns vorstellen können, und diese Teillösungen testen wir dann im Windkanal zum Beispiel, und dann letztendlich kommen all diesen Details kommen dann zusammen in den neuen Rahmen und dann testen wir es nochmals, und wenn wir das dann haben wir das Endresultat und dann haben wir den Unterschied zwischen den anderen und den neuen, und dann da kann man ja natürlich mit diesen Zahlen rechnen. Also was wir jetzt haben beim Explorer Race Max ist, dass wir all diese Teilen haben wir getestet, aber das letztendliche komplette finale Rahmen haben wir nicht testen können, weil wir immer das testen in San Diego, und das war für diesen März vorgesehen worden. Ziemlich klar sind, hat nicht stattfinden können. Also wir haben jetzt diesen finalen Nummer. Also ich bin mir ziemlich sicher, plus oder minus, was diese Zahl sein wird. Aber wir wollen eigentlich nicht davon reden, bevor wir das wirklich der wichtige Zahl haben. Also das muss noch, wir stehen noch auf der Liste. Boeing ist jetzt zuerst dran. Und dann, wenn Boeing fertig ist, dann dürfen wir. Also ich hoffe, dass noch nächsten Monat oder so, dass wir das testen können. Aber
da bin ich sehr gespannt, muss ich sagen. Kann ich kaum abwarten. Also ich habe damals schon so ein bisschen entgegengefiebert, dass ich es angucken kann. Bin auch vom Design her wirklich, muss ich sagen, absolut begeistert davon. Auch die Farben super schön gewählt. Und ja, jetzt ist natürlich dann so dann echt die Frage, was bringt mir das am Ende wirklich? Aber dann warten wir mal eure Studie ab.
Ja, es ist auch besser, dass die Leute nicht wissen, wie viel schneller diesen Rad ist als ihren heutigen Rad, weil wir haben ohnehin nicht genügend Rahmen, um jeder zu beliefern. Also.
Okay, dann sind wir mal gespannt. Gut, jetzt sind wir ja schon so ein bisschen auf dieser Aerodynamik-Schiene und Vorteile. Jetzt ist es ja so, dass seit 2 oder 3 Jahren weltweit diese Gravel-Szene, zu der ich mich jetzt teilweise auch schon zähle, also weg vom Mountainbike-Sport bzw. Straßensport zum Gravel letztendlich, das wird ja immer größer und immer populärer. Sogar, dass Peter Sagan letzte Woche mal irgendwie ein Statement angekündigt hat, er möchte mal beim Dirty Cancer nächstes Jahr starten. Das war ja auch so ein bisschen mein Ziel für dieses Jahr, dort an den Start zu gehen, weil es somit das bekannteste Gravel-Rennen ist, was es derzeit gibt. Was vermutest du, wie geht es mit diesem Gravel-Racing weiter? Auch so in Bezug auf den Profi-Radsport.
Keine Ahnung. Also eigentlich finde ich den Profi-Radsport eher uninteressant in den letzten Jahren. Also es ist eigentlich für einen Fahrradsponsor ist es immer teurer geworden und immer weniger nützlich, würde ich sagen. Also wie schon vorher gesagt, also, wenn man etwas macht mit dem Sponsoring oder Marketing, es soll anders sein, als was es schon gibt. Also, sonst wird es nicht bemerkt von Leuten.
Ja.
Ich weiß nicht, bemerkenswertig, ist das ein deutsches Wort? Oder?
Bemerkt, nein, würde ich sagen, in dem Fall.
Ja. Ja, naja, okay. funktioniert jetzt nur auf Englisch. Aber, und, also man muss etwas anders machen. Auch beim Zerfehler-Testen natürlich, das erste, der erste Mannschaft, der wirklich da mehr mit Testen beschäftigt ist, als mit Rennen gewinnen und so weiter. Aber jetzt sagt jeder das, mehr oder weniger. Und, also es ist einfach nicht interessant. Der einzige interessante Fahrer jetzt ist, ja, auf der Männerseite wenigstens ist Peter Sagan. Mhm. Und dann auf der Frauenseite.
Findest du tatsächlich noch so interessant?
Ja, wenn ich so sage, die letzten 10 Jahre, also der Einzige, okay, der wirklich, ja, da, würde ich sagen, Peter Sagan. Mhm. Jetzt würde ich sagen, in den letzten paar Jahren oder schon vor 4 Jahren hatte ich schon mal ein paar Besprechungen mit Lachlan Morton, ein, ja, sehr interessanter Fahrer auch, oh, der jetzt, ja, den Everesting-Rekord aufgestellt hat.
Ja, Wahnsinn, zum zweiten
Mal gemerkt. Ja, zweimal, ja. Anderthalb Mal. Naja, und auf der Frauenseite vielleicht Annemarie van Vleuten. Und dann,
genau, die
dann,
beiden Namen, ja.
Dann, na, der schon, was war der, vorige Woche 400 Kilometer gefahren ist da in einem Tag. Also, und das ist es dann. Also, es ist einfach nicht mehr so interessant. Und naja, jetzt Gravel zu fahren, ist natürlich eine Art, um das wieder ein bisschen Interesse zurückzubekommen. Und das, ja, der Giro hatte schon in 2009 Gravelstrecken, natürlich, ja, 2005 schon mit dem
Col de Finestra.
Die Col de Finestra war 2005, denke ich.
Letztes Jahr bei der Turinizza Rallye fahren musste. Ein sehr schöner Anstieg.
Ja. Und dann 2009 erinnere ich mich, weil es wirklich dann auch noch geregnet hatte und wirklich jeder komplett head-to-toe im Schlamm war.
Ich glaube, Cadel Evans, also,
hat dann gewonnen. Cadel Evans hat dann diesen, ja, genau, diese Etappe gewonnen, ja. Und da hat Carlos Sastre für uns den Giro verloren, aber naja, war doch eine super schöne Etappe. Aber ich denke, dass das Schöne an Gravel ist, sind nicht die, die Wettkämpfe, sicherlich auch nicht die Profis. Das Schöne am Gravelrad ist, dass man einfach, wo man wohnt, sehr schön fahren kann. Und das ist eigentlich immer der Fall, ob man jetzt auf Hawaii oder in Berlin oder Amsterdam oder Moab oder wo auch immer wohnt, überall, wo Leute wohnen, finden die Leute schöne Strecken, um zu fahren mit dem Gravelrad. Und ich sage immer zu Leuten, also wenn ihr jetzt ein Gravelrad habt, wirst du mich anrufen oder E-Mail schreiben und sagen, weißt du, ich habe jetzt eine Strecke gefunden, ist nur 10 Kilometer von meiner Wohnung und ich habe es noch nie früher gesehen. Und dann sagen die Leute, das ist unmöglich, ich kenne jede Strecke, die so nah. Also ich kann eine Strecke entweder mit meinem Straßenrad oder mit meinem Mountainbike fahren. Also es ist unmöglich, dass da Strecken gibt, die ich noch nie kenne. Aber in jedem Fall sagen die Leute dann nach 6 Monaten, weißt du, es ist richtig, ich habe jetzt Strecken gefunden, die ich wusste nicht, dass die es gab. Und also diese Kombination von schnell auf den Asphalt und jetzt noch immer die Möglichkeit, um auch sehr schwierige Strecken zu fahren, diese Kombination ermöglicht es, um auf Stellen zu geraten, wo man anders nie kommt. Und das ist jetzt das Schöne vom Gravelrad, dass es diese Freiheit und dass es so viel Lust macht, um diese Strecken zu fahren. Also auf der Straße kann doch ein bisschen langweilig sein, wenn man dann auch noch das andere Verkehr hat, was ja, vielleicht ein bisschen gefährlich ist. Auch noch das dazu, beim Mountainbike oft ist das Fahrrad viel zu kapabel für wo man fährt. Mhm. Also wenn man hier in Holland fährt, in die Wälder, dann begegnet man auch ja Leuten, Man fährt auf seinem Gravelrad und man begegnet Leuten mit Full Suspension, Mountainbikes und Face Masks und alles. Und, das und man fährt einfach dran vorbei, weil die Strecke ist nicht so schwierig. Und mit dem Full Suspension ist man ja nicht so schnell als mit einem agiles Gravelrad.
Ja.
Und wenn es dann einen Teil gibt, wo es schneller wäre auf dem Full Suspension, dann ist okay, die Abfahrten, dann ist es noch immer Spaß mit dem Gravelrad. Nicht so schnell vielleicht, aber sicherlich so viel Spaß. Und das ist für mich wirklich die Zukunft vom Gravel, ist, dass mehr Leute mehr Spaß haben, um ihr Fahrrad zu fahren. Und dass das Gravelrad dann auch ein super Rad ist, um in die Arbeit zu fahren. Und das ist so ein super Rad ist für alle Arten von Fahren. Und dass da vielleicht ein paar Profis auch sind, die dann Dirty Kenza in 10 Stunden absolvieren. Naja, ist schön und vielleicht ist das auch eine Art, um ein bisschen mehr Interesse zu kreieren für Gravel-Fahren, aber ist eigentlich das Unwichtigste. Es ist für mich schöner, dass es 100 Leute gibt, die dann noch in den letzten Stunden, bevor es wieder vorbei ist, beim Dirty Kenza noch nach 21 Stunden da beim Finish geraten, als dass einer das in 10 Stunden macht.
Ja. Ist auf jeden Fall super interessant, das mal aus deiner Sichtweise zu hören, auch jetzt in Bezug dann auf den, im Vergleich zum Profiradsport. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie viel Kilometer im Jahr fährst du selber noch?
Nie genug.
Aber ich denke, dass die Antwort kommt, ich wusste es.
Aber das ist das Blöde, das ist, was jeder in der Industrie sagt, oder?
Jeder sagt, ich
möchte wirklich in der Fahrradindustrie arbeiten, weil ich mag Fahrradfahren, aber jeder in der Industrie sagt, ja, also ich möchte so gerne mehr fahren. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, dass natürlich die Idee war, working hard to stay small, und die Idee war, dass wir dann auch genügend Zeit haben, um das Fahrrad zu fahren, aber ich muss sagen, wirklich das letzte Jahr war es so wahnsinnig, dass dass Andy und ich auch sagen, okay, wir müssen jetzt mal sehen, wie wir wieder etwas ändern können. Also die Idee war immer, okay, wenn wir wachsen, müssen wir irgendwo anders also kluger arbeiten, damit wir damit zurechtkommen. Und jetzt haben wir den nächsten Schritt wirklich noch nicht gemacht. Wir müssen jetzt eine Art finden, aber was macht man? Man sagt, die Hälfte der Leute antworten wir jetzt nicht mehr. Oder
ja, das ist schwierig. Ja.
Es ist wirklich ein schwieriger Punkt jetzt, um zu sehen, wie wir das. Also es hört sich schön an und es ist auch schön, um zu sagen, wir haben eine kleine Firma, wir machen nur, also es gibt schon so viele Sachen, die wir nicht machen, also kein Sponsoring, kein Marketing, kein Credit an den Händler, also der muss immer im Voraus bezahlen, damit wir nicht Zeit verlieren, um das Geld zu bekommen und so. Also wir machen schon so viele Dinge nicht, um Zeit zu besparen, aber naja, wir sind jetzt, also in Umsatz sind wir vielleicht ein Zehntel von was der Fehler war, also aber mit 2 Leuten, nicht 15.
Ja,
wenn man das sich so umrechnet. Also wir machen schon sehr viel mit 2 Leuten, aber wir müssen noch den nächsten Schritt jetzt finden, um Zeit zu sparen, damit wir mehr fahren können. Andy macht es ein bisschen besser als ich. Er findet mehr Zeit, um zu fahren. Er wohnt auch an super Distanz vom Büro, also fährt da jeden Tag zum Büro und zurück. Aha. Und ich habe jemanden beim Büro zu Hause. Also das funktioniert für mich auch nicht. Das ist nur eine Treppe runter und ich bin schon da. Das ist wirklich nicht gut vom Radfahren.
Ja. Jetzt hast du die Überleitung auch so ein bisschen zu meinem letzten Punkt schon gegeben. Die Frage, die man quasi so in jedem Vorstellungsgespräch oder Jobinterview stellt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich vermute mal, deine Antwort wäre jetzt, du willst mehr Fahrrad fahren, aber wo siehst du dich effektiv in 10 Jahren? Auch in der Radindustrie?
Eigentlich hoffe ich nicht. Nein.
Nein, falsche Antwort.
Oh, okay. Also man hat doch immer den Traum, um ganz täglich Fahrrad zu fahren. Also,
ja, gut, okay.
Also die Idee wäre doch, dass man dann einfach, nicht, dass ich nur Fahrrad fahren möchte, da würde ich auch blöd, also da würde ich verrückt. Aber die Idee, um fahren zu gehen, wenn man möchte, und dann mal ein gutes Buch zu lesen, und dann den nächsten Tag noch einen anderen, und das, ja.
Also du bist dann schon im Grunde genommen auch echt ein Genussmensch, also wenn du Zeit hättest.
Das ist natürlich eine blöde Aussage. Wenn ich Zeit hätte, wäre ich ein Genussmensch. Aber ich habe einfach der Zeit nicht zu genießen. Dann ist man einfach so kein Genussmensch. Ja. Ein Genussmensch genießt, würde ich mal sagen. Aber ich genieße auch. Also ja, es ist sehr, sehr beschäftigt, und es ist alles ein bisschen zu viel. Aber naja, wenn Andy und ich auch darüber reden, sagen wir auch, ja, das ist wirklich... First World Problems. Also, ja. Also wir können uns nicht wirklich beklagen, dass wir in der Fahrradindustrie arbeiten und Erfolg haben. Also das ist ein bisschen, da bekommt man nicht viele Leute, die dich da ja nicht beneiden, ne?
Ja, das glaube ich sehr wohl, ja. Ja, jetzt dazu dann noch die letzte Frage im Grunde genommen. Wo würdest du denn eher wohnen wollen? Amsterdam oder dann doch wieder in Montreal? Also sprich da, wo du 95 angefangen hast.
Montreal ist doch immer meine Favoritenstadt.
Ah, okay.
Aber jetzt, so wie mein Leben ist, wohne ich lieber in Amsterdam.
Ist ja auch eine schöne Stadt, vor allem eine Fahrradstadt auch.
Ja, eine schöne Fahrradstadt. Ja, also Montreal ist auch eine schöne Fahrradstadt.
Ja, da war und, ich da.
Also der, naja, die Montreal ist wirklich eine sehr besondere Stadt. Es gibt keine andere Stadt so wie Montreal und mit den Festivals und Restaurants und alles, und den Vibe ist schon sehr speziell. Aber Amsterdam ist gemütlich und sehr, sehr schön zum Fahren her, und also dann wähle ich doch Amsterdam, aber Montreal wird immer meine speziellen Stadt sein.
Sehr gut. Noch zwei abschließende Fragen, die mich persönlich auch brennend interessieren. Die erste Frage: Dieses Jahr Gravel Event, findet noch was statt oder müssen wir uns aufs nächste Jahr einstellen?
Naja, Dirty Cancer. Also hatte ich auch auf meiner Liste stehen für diesen Mai.
Ich meine jetzt eure von 3T, also eure Veranstaltung.
Zero Boom.
Genau.
Gute Frage. Also ich habe keine Idee, was jetzt letztendlich passieren wird. Also die Idee ist jetzt, dass es noch Events geben wird, ja. Mhm. Aber naja, in 2 Wochen kann wieder alles anders sein. Aber ich würde auch sagen, wie wir schon früher erwähnt, also für mich der wichtigste Jeroboam ist, den du selber fährst vom Haus aus. Also ja. Mach einfach eine 300 Kilometer Strecke und fahr den mal.
Ja, das habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht.
Außer für dich, okay, für dich ist das nichts Besonderes, wenn ich das sage, okay, warum nur 300 Kilometer? Aber für die meisten Leute, für die meisten normalen Leute sagen dann, okay, ja, das wäre wirklich ein Ziel, also kein Mittwoch-Radfahrt, sondern ein wirkliches Ziel, zu dem man dann aufbauen muss.
Ja. Ich starte jetzt Ende nächsten Monats starte ich auf ein 3000 Kilometer Bikepacking, einmal erst durch Deutschland und dann noch einen kleinen Schlenker durch Österreich, Schweiz und Italien. Und das wird dann mein persönlicher 300er im Grunde genommen.
Ja, genau.
Letzte Frage. Bitte?
Warum nur 3000?
Weil ich nach 20 Tagen wieder zu Hause sein muss, weil mein Hund dann keine Hundetagesstätte mehr hat. Hm. Und da muss sich jemand um meinen Hund kümmern.
Also der Hund kann 20 Tage ohne dich?
Bitte?
Der Hund kann 20 Tage ohne dich?
Nee, aber 20 Tage lang hat meine Freundin Urlaub. Und okay. Der ist danach leider vorbei.
Ah ja, okay.
Und da muss ich auch wieder zu Hause antanzen. Letzte Frage, vielleicht weißt du es, was macht Carlos Sastre heute noch? Also kurz nochmal erwähnen, Carlos Sastre, 2008 Tour de France-Sieger in deinem Team.
Es gibt ein sehr schönes Zeitschriftartikel, das heißt der vergessene Tour de France Gewinner.
Ja, das ist nämlich wirklich so.
Es ist unglaublich. Das ist nur 12 Jahre her und die meisten Leute können ihn nicht erwähnen. Also Cadel Evans oder Schlecks oder naja, der Kerl aus Amerika. aber dann der Carlos Sastre, der vergisst fast jeder. Also ich wusste, er hat mit seiner Frau ein paar, wie heißt das auf Deutsch, Schmuckläden.
Ja.
In Avila und ja, wo er wohnt. Und aber ist super low-key. Also er kommt auch nicht viel bei Rennen oder so. Mhm. Aber ja, er ist wirklich einer, der einfach immer gemacht hat, was ihm richtig schien. Und es soll ihm total wurscht sein, was andere Leute denken. Der nicht, weil es auf Zavedo war, aber vielleicht der meist besondere Tour de France Gewinner in langer, langer Zeit. Es war schön, also dann in 2009 angefangen haben, sind wir im Januar, glaube ich, zur ASO gegangen, zu Prodom, um unser Projekt vorzustellen, weil wir kein Virtu waren und wir mussten also eine Invitation bekommen, wie heißt das?
Einladung.
Einladung bekommen.
Weil ihr pro Continental wart.
Ja, genau. Und dann hat der Prodom gesagt, ich habe mal die Liste von Fahrer angeschaut und es ist hundertprozentig klar, was er wollte und warum wir diese Fahrer gewählt haben. Sehr gut, keine Probleme. Das war so der erste Satz. Und da hat er gesagt, also 2008 in Paris bei der Siegerehrung ist ein anderer Fahrer auf ihm zugekommen und hat gesagt, gratuliere, mit Sastre wirst du nie Probleme haben.
Ja, das ist doch mal ein super Schlusswort.
Das, ja. Und trotzdem hat jeder ihn vergessen.
Ja, aber vielleicht so rum besser als andersrum, oder?
Ja, und es ist ihm egal.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es auch in Deutschland auf Netflix jetzt diesen Dokumentär gibt von Michael Jordan, The Last Dance.
Ja.
Sehr interessant. Wenn man sich das anschaut und für mich, wenn man zurückdenkt an Cefiro Test Team, was da alles so, also die Teamdynamik und so, ist schon sehr interessant.
Das ist ja super, dass du jetzt noch eine Netflix-Empfehlung gegeben hast zum Ende vom Podcast. Ich selber habe es wurde mir schon angezeigt, weil ich habe mir die Movistar-Doku angeguckt und das war dann das Nächste, was gekommen wäre. Habe es aber leider noch nicht geschafft, aber wenn ich mal Zeit finde, werde ich es mir mal angucken.
Das ist funny. Ich habe den Movistar noch nicht gesehen. Ist es wert, um den Movistar?
Jein, also wenn man so ein bisschen auf Trash-Talk oder auf, schwer zu sagen, also sehr informativ ist es nicht, wenn man sonst weiß, wie es in einem Team vonstatten geht. Aber es ist eigentlich schon mehr erschreckend, wie schlecht es dort abgelaufen ist. Aber ja, man kann sich das mal angucken. Wenn man mal Zeit hat, dann kann man es machen, ja.
Es ist halt keine 10 Teile, so wie Michael Jordans.
Ich glaube, 4 hat es. 4 oder 5.
Oh, es ist doch noch mehr als ein. Okay, jetzt muss ich jetzt noch überlegen, ob es wert ist. Aber
ja, wobei, also ich muss sagen, dass so die Story hinter dem Giro-Sieg von Carapaz, die ist tatsächlich, finde ich, noch am besten aufgearbeitet. Ein bisschen Dramatik etc. Und sonst steht da so ein bisschen so diese Feindschaft zwischen Valverde, Landa und Quintana im Mittelpunkt. Okay. Und Quintana kommt nicht so gut weg.
Weil er weg ist, kommt er nicht so gut weg natürlich.
Ja, so in etwa, genau, ja.
Ja.
Schauen wir mal.
Nee, den Carapaz-Ding ist so schön. Ich weiß nicht, ob da auch viel dazu ist mit dass dank Roglic nicht niemand diesen Giro gewonnen hat, aber das ist schon ein sehr schöner Hintergrund natürlich, wie das alles abgelaufen ist. Ne?
Ja.
Naja.
Gut.
Wenn wir Zeit haben.
Ja, dann solltest du das, wenn du mal Zeit hast, ja.
Vielleicht in 10 Jahren.
Ja, dann schaust du dir das nochmal an. Wunderbar. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich erstmal recht herzlich für deine Zeit bedanken. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt und ich hatte ja vorhin am Telefon schon zu dir gesagt, dass wir so mal eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde anpeilen. Inzwischen sind wir bei 1,5 Stunden. Also wir halten den absoluten Rekord, was die Podcast-Folgen bei mir angeht. Das war aber super interessant und es hat extrem viel Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten.
Ja, gern gemacht. Und viel Glück mit deinem Podcast und viel Glück bei diesen 3000 Kilometern.
Ja, das werde ich auf jeden Fall gebrauchen.
Okay, da.
Alles klar.
Tschüss, Sebastian.
Tschüss.
Das dürfte jetzt so mit ziemlich Abstand die längste Folge gewesen sein, passend zur 5. Episode. Ich denke, es war super interessant, was Gerard da so zu erzählen hatte. Angefangen als kleines Startup, würde man glaube ich heute sagen, im Jahr 1995, bis zum Verkauf der Firma Cervelo und ja, hinter allem, was er so macht, seine Philosophie niemals zu verlieren, ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der diesen Mann dann auch ausmacht. Es war super interessant, an der Stelle nochmal vielen Dank. Und bevor wir jetzt hier den kompletten Rahmen sprengen mit fast 1,5 Stunden, habe ich nur noch eine Angelegenheit und dann haben wir es geschafft. Und zwar, ich habe in den letzten Tagen schon super viele Rückmeldungen bekommen zum Thema Podcast-Gäste. Wenn ihr da draußen also mal einen Vorschlag habt, wen man denn hier unbedingt einladen sollte oder vielleicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt für spezielle Gäste, dann schreibt mir doch einfach mal. Einfach bei Instagram sepp_breuer. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sommerabend. Bleibt gesund wie immer und bis zum nächsten Mal.